Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shark Bite. Inzwischen sind wir bei Ausgabe 15 angekommen. Und ja, meine Laune, die ist ganz gut, so wie die Haie am Wochenende waren, zumindest punkteausbeutemäßig. Und jetzt wollen wir hören, wie das so bei Markus aussieht. Hallo Markus.
Hello again.
Sollte es übrigens hier heute bei mir was laut werden, ich bin heute alleine und habe den Hund bei mir, also von daher, wenn da mal ein bisschen Gebell ist oder sowas, dann ist das heute eben so.
Ja, gehört dazu.
Markus, die Haie haben gewonnen, beide Spiele am Wochenende, also sind wir es schuld gewesen oder nicht, die schlechte Serie der Haie?
Ja, fangen wir mal damit an. Ich habe es ja schon während der Spiele gesagt, und ja, wir können eigentlich festhalten, ja, wir sind schuld an der Misere. Eindeutig. Und was wir auch direkt sagen können, ist, du hast mich ja am Ende der letzten Episode gefragt nach Punkten, die wir noch holen in den restlichen Spielen. Meine Punkteausbeute ist ja fast schon erreicht mit. Also 8 hatte ich, glaube ich, getippt.
Genau, du hast 8 gesagt, bei mir waren es 10.
Ja, 6 haben wir dann schon.
Ja, und ein paar sind es schon geworden. So, wenn jetzt hier gerade irgendwelche Geräusche noch reingerutscht sind, ich habe hier im Hintergrund noch die Spieldaten von den beiden Partien aufgemacht von den Heimen. Wir fangen einfach mal am Sonntag an, oder?
Ja, klar. Lassen wir das Naheliegende mal hinten angestellt. Fangen wir mal in Bremerhaven an.
Genau, fangen wir in Bremerhaven an. Vor dem Spiel leicht pessimistisch aufgrund dessen, dass die Fishtown Pinguins auf einmal wieder einen komplett vollen Kader hatten.
Ja, wenig überraschend, oder?
Ja, es waren ja vorher ein paar Ausfälle wegen Corona dabei.
Ja, aber da man nichts gehört hat, kurz vorm Spiel oder den Tag vorm Spiel, war eigentlich, also ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass Fishtown dann mit einem vollen Kader antreten wird.
Okay, weil ich bin davon ausgegangen, wenn du nichts hörst, ist es eben so, wie es vorher war, weil ansonsten hättest du gehört, dass die wieder da sind.
Ah, nee. Also.
Aber ja, voller Kader bei den Fishtown Pinguins. Bei den Haien Jonas Hulles das erste Mal mit dabei. Der Neuzugang Karl Nil dafür nicht mit dabei. Eher einer der beiden überzähligen Kontingentspieler. Und der zweite, der auf der Tribüne saß, das ist etwas wenig überraschend Quinton Howden gewesen.
Ja, richtig. Konnte halt sehr gespannt sein, wie sich Jonas Hollers in dieses Spiel auch einfinden wird. Und ich glaube, da können wir direkt einsteigen mit seiner Leistung. Und da können wir direkt über dann, glaube ich, auch die 120 Minuten gehen, weil er hat, glaube ich, das verkörpert, was man halt vor der Saison, zu Beginn der Saison, in den beiden Pressetexten, die wir gleich noch durchgehen werden, immer wieder liest, nämlich das Wort, was ich letztes Mal auch regelmäßig verwendet habe und Philipp Walter damit einen schönen Gruß geschickt habe, nämlich das Wort Stabilität. Das ist das, was er meiner Meinung nach komplett verkörpert. Und das hat er auch gezeigt in den beiden Spielen.
Ja, dann holen wir Hulles einfach nach vorne, dann können wir da doch direkt das Ding einmal rund machen. Ich war sehr überrascht, wie er in Spiel 1 und Spiel 2 nach so einer langen Verletzungspause reingekommen ist und was er direkt von Beginn an dem Team für eine Ruhe und Stabilität hinten gegeben hat.
Ja, wirklich beeindruckend. Es gab aber auch einen kleinen Schreckmoment im Spiel gestern, als er da beim 0:1 zurückgelaufen ist. In der ersten Einstellung hatte ich gedacht, boah, er hat sich ganz über das Knie verdreht und dann in der zweiten Einstellung, ist mit dem Knie voll gegen die Pfosten geknallt, da blitzen ja direkt so die Horrorvorstellungen.
Ja, also ich habe es tatsächlich nicht gesehen, sondern nur gesehen, wie er dann vom Eis runterfuhr und habe schon gedacht, okay, du kommst gerade von einer langen Knieverletzung, das war's. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nicht gesehen, was passiert war. Und klar, so ein Kontaktschmerz, wenn man gegen den Pfosten prallt, ist dann Gott sei Dank was anderes an der Stelle, als wenn das irgendwie wieder eine Verdrehung oder sonst irgendwas vom Knie ist.
Ja, aber genauso sah es halt aus in der ersten Einstellung, dass er sich beim Bremsen halt das eine Knie, also jetzt nicht völlig verdreht, aber leicht verdreht hat und dann halt im Eis hängen geblieben ist und zu Boden gegangen ist und dann auch voll gegen den Pfosten geknallt. Also da kam eins zum anderen und Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert.
Ja. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also wie gesagt, eine Ruhe, Stabilität. Er hat in einer Reihe zusammen mit Petzilov gespielt und auch bei dem hat man ein deutlich anderes Spiel gesehen. Also das ist wahrscheinlich genau das, wofür ein Jonas Hollers geholt worden ist vor der Saison. Mal schauen, wie der das jetzt für die restlichen Spiele halt abrufen kann, weil klar, so ein, zwei Spieler aus der Verletzung raus sind immer mal möglich. Das muss er jetzt natürlich über ein paar Spiele konservieren und das Ganze halt auch dann so bringen über ein paar Spiele. Muss man schauen, da wird bestimmt auch mal der ein oder andere Wackler drin sein, der dann in der Situation eigentlich völlig normal ist, aber trotzdem so mit der Leistung aus den ersten beiden Spielen, auch mit der Eiszeit, die er ja abgerissen hat in diesen beiden Partien. Respekt dafür, da war schon einiges dabei, was einen hoffen lässt. Und ich weiß gar nicht, inwieweit das halt so rübergekommen ist, weil ich weiß ja, du hast es nur im Fernsehen gesehen, ne?
Das ist richtig.
Genau. Er hat ja auch in Überzahl gespielt und zwar nicht, wie man hätte erwarten können, im zweiten Block als Verteidiger. Nein, er ist ja in den ersten Block reingerutscht und hat mit Murray Edwards zusammengespielt und hat im Prinzip die Edwards-Position übernommen, der jetzt dann selber auf den linken Shooter-Spot auf die Halblinke gegangen ist. Und das ist natürlich auch für Edwards eine Riesenerleichterung, ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist natürlich deutlich eher das, was seinem Spiel zugutekommt.
Ja, also das ist ein gehöriges Upgrade. Auf Edwards liegt doch nicht die Last, die blaue Linie halten zu müssen, das Spiel von da zu lenken und die Pässe spielen zu müssen, sondern er ist halt derjenige, der da in den Hashmarks steht und halt den Schuss nehmen kann direkt. Und das konnte er halt in dieser zentralen Position nicht, weil da stand ihm immer einer vor der Nase, der sich eigentlich kaum von ihm wegbewegt hat und die Schüsse sind halt ja weitestgehend gerne mal im Gegner gelandet oder halt weit am Tor vorbeigegangen, damit er überhaupt irgendwann mal Richtung Tor kam. Und das hat er jetzt mal da nicht.
Da kommen wir beim Krefeld-Spiel, glaube ich, gleich nochmal genauer drauf auf diese Position. Wir sind allerdings mit Jonas Hollers noch im Bremerhaven-Spiel und wir gehen mal so ein bisschen durchs erste Drittel durch. Die Haie sind in Führung gegangen, spät im ersten Drittel durch Lucas Dumont.
Ein sehr kurioses Tor.
Ein sehr kurioses Tor. Willst du uns nochmal mitnehmen, alle? Für die, die es nicht gesehen haben.
Lass euch kurz überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ich glaube, Moritz Müller war es sogar, der die Scheibe tief gespielt hat in die Ecke, also in die Rundung.
Genau.
Und dann ist die Scheibe von einer Kante oder von der Bandentür dann abgesprungen. Brandon Maxwell ist hinter das Tor gefahren, um die Scheibe entgegenzunehmen. Die Scheibe ging von da aus dann aber vor das Tor, was natürlich dann gänzlich verwaist war. Und Lucas Dumont ist über die rechte Seite herangesprintet und hat die Scheibe dann ins leere, also ins verwaiste Tor geschoben.
Ja, hat davon ein bisschen profitiert, dass auch der Verteidiger, der bei ihm dabei war, sich natürlich auf die Situation eingerichtet hat, dass Brandon Maxwell die Scheibe gleich hinterm Tor stoppt, hat sich von ihm wegbewegt und damit Dumont genau am richtigen Fleck, um da das Ding ins leere Tor reinzudrücken. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Das war bis dahin eher so ein typisches 0-0-Spiel, fand ich.
Ja, es hat, wie gesagt, es hat es definitiv nicht angedeutet. Aber dafür war es umso wichtiger, dass wir halt dann dieses überraschende Tor gemacht haben und dann unser Spiel auch irgendwo durchziehen konnten. Weil das ist ja eigentlich immer so das Problem gewesen, auch in letzter Zeit, wenn man halt in Rückstand geraten ist, dass man dann Schwierigkeiten hatte, wirklich das Spiel zu machen und dann auch ein Spiel zu drehen.
Ja. Und dann kommt dann noch dazu, dass du in Bremerhaven auch eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wir haben in Bremerhaven einmal so richtig auf die Mappe bekommen, aber ansonsten sahen wir an der Küste eigentlich immer ganz gut aus, wenn wir da waren.
Ja, deswegen waren wir beide
ja
auch relativ optimistisch, also was so die Punkte angeht in Bremerhaven, glaube ich, optimistisch, dass wir da was holen.
Ja, ich glaube, wir hätten beide wenigstens einen Punkt festgemacht.
Ich habe es jetzt wenn nicht sogar zwei.
Ja. Es ging in die Drittelpause und ab ins zweite Drittel. Das erste, woran ich mich im zweiten Drittel erinnere, ist diese ja fast schon Schlägerei von Sigar Jeklic und Moritz Müller, wo Mo sehr klugerweise einfach nur mal einen eingesteckt hat, damit Sigar Jeklic alleine auf die Strafbank geht. Und das hat das Ganze dann schon relativ ruppig werden lassen in den nächsten Minuten, fand ich.
Ja, es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist außer Kontrolle geraten, aber man hat, glaube ich, auch bei Bremerhaven so eine gewisse Unzufriedenheit angemerkt, dass es bei denen nicht so lief und sie fanden auch nicht so richtig ins Spiel rein, hatte ich den Eindruck. Und die Haie mit ihrem Spiel haben es ihnen halt auch gänzlich schwer gemacht und was dann halt zu dem führte, was halt im weiteren Verlauf das Spiel halt ja fast schon bestimmt hat, würde ich sagen, nämlich dann halt die Emotionen und auch die Robustheit, die dann ins Spiel eingekehrt ist.
Es fiel, bevor wir jetzt zu der Szene kommen, wo wir wahrscheinlich gleich drauf hinaus wollen, fiel dann noch das 2:0 durch Dave McIntyre. Der stand einfach richtig, ne? Also es war ein Schuss von Andreas Thuresson, meine ich, war es aus dem rechten Bulli-Kreis. Der geht an den kurzen Pfosten. McIntyre steht genau im Slot, bekommt diesen Abpraller vom Pfosten an den Körper und hat dann keine Mühe, da die Scheibe an Maxwell noch vorbei zu legen, der natürlich die Position für den Schuss gespielt hat und relativ weit aus seinem Tor raus war. Also von daher war McIntyre quasi schon hinter ihm und musste auch da die Scheibe nur ins leere Tor reinlegen.
Ja, der Verteidiger, der hinter McIntyre stand, hatte auch keine Chance, noch dran zu kommen, weil es war halt so ein Instinkt-Tor auch. Ne? Er hat halt richtig gehandelt, hat schnell die Situation erfasst und dann die Scheibe auch da ins dann leere Tor eingeschoben.
Beim Basketball hätte man jetzt gesagt, du hast beim Rebound gut ausgeboxt.
Ja, richtig.
Hat sich breit gemacht, hat den Arsch rausgestreckt. Der Verteidiger hatte keine Chance, an ihm vorbeizukommen. Wenn die Scheibe dann von vorne an ihm dran landet, kommst du einfach dann nicht mehr hin.
Ja, deswegen
perfekt ausgeführt. Da hast du keine Möglichkeit mehr, genau. Und dann kamen die Strafen. Das fing an mit Thomas Pöpperle, der 2 Strafminuten wegen Beinstellens gekriegt hat. Eine Strafe, die ich sehr fragwürdig fand, tatsächlich, weil er eigentlich wirklich nur einen richtig guten Goalie-Move gemacht hat. Er ist rausgekommen, er ist mit dem Langpoke, er hat die Scheibe gespielt, zuerst gegen den herannahenden Stürmer, der dann eben über die Kelle fällt. Ob man das als Strafe geben muss, ich weiß ja nicht.
Gut, dass du das jetzt so ausführlich beschrieben hast, denn genau die Strafe habe ich nämlich im Spiel verpasst.
Ja, also er war meiner Meinung nach eher so eine, ja, maximal eine Kannstrafe, keine Mussstrafe, maximal eine Kannstrafe. Und ich hätte sie im Zweifelsfall, glaube ich, nicht gegeben, weil es wirklich eine gute Aktion vom Goalie war. Wäre es auf der anderen Seite von Maxwell oder Ähnliches auch gewesen. Und dann waren die Haie in Unterzahl, bis dann Miha Verlic Lucas Dumont einmal zu Boden gestreckt hat. Eine Szene, die für Diskussion gesorgt hat, nicht nur unter uns, glaube ich. Also die Schiedsrichter, die haben sich ja auch nochmal angeschaut und am Ende gab es eben nur 2 Minuten für Miha Verlic wegen Check gegen den Kopf. Und ich kann mich damit tatsächlich anfreunden. Du warst eher auf der anderen Seite, nämlich auf 5 und mehr. Mach doch mal deinen Case auf.
Ja, also für mich war es, sagen wir mal so, ohne Wiederholung hätte ich sofort gesagt, 5 plus, ganz klare Sache, ganz klare Aktion zum Kopf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst mit Wiederholung bin ich immer noch der Meinung, dass es eine Aktion zum Kopf gewesen ist und dementsprechend eine 5 plus gewesen wäre. Die Schiedsrichter haben es ja, glaube ich, eher so gesehen wie du. Vielleicht hätten sie auch gar nichts geben wollen, aber die Regel, die ja neu ist, besagt ja, wenn man halt sich das im Videobeweis anguckt, gibt es halt 2 oder 5 und dann sind sie halt auf 2 runtergegangen. Ich verstehe es nicht. Wir hatten da ja so eine kleine Unterhaltung. Gib doch du mal deine Sicht, warum du keine 5 gegeben hättest.
Ja, also ich fand, Lucas Dumont war in der Ecke als erstes an der Scheibe und Verlic kommt an. Und Lucas Dumont verliert dann so ein bisschen das Gleichgewicht und geht mit dem ganzen Körper so nach vorne und dabei natürlich, weil er eben die Balance nicht hat, geht der Kopf runter. Und ich glaube, wenn er ganz normal stehen geblieben wäre, hätte ihn Verlic noch nicht mal richtig getroffen, sondern wäre wahrscheinlich so knapp neben ihm an der Bande eingeschlagen. So hat Verlic natürlich, ja, natürlich, klar, es ist richtig, er will diesen Check bewusst fahren und kommt dann eben in diesen trudelnden Lucas Dumont rein und erwischt ihn am Kopf. Ja, es ist ein Check gegen den Kopf, es ist so gegeben. Wenn Lucas Dumont die Balance hätte halten können, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Verlic ihn überhaupt richtig getroffen hätte. Und wenn er ihn getroffen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich nicht am Kopf getroffen. Deswegen würde ich ihm dann nicht mal diese Absicht zusprechen, den Check so hochgefahren zu haben. Und du kannst nicht damit rechnen, dass dein Gegenspieler in dem Moment mit dem Kopf runtergeht, weil es eine völlig willkürliche Aktion war von Lucas Dumont. Und damit kann ich mit den 2 Minuten tatsächlich leben.
Okay. Akzeptiere ich.
Also ich sag mal so, es gibt eine andere Strafe am letzten Wochenende, die wurde auch mit 2 Minuten geahndet, die wurde im Nachhinein einkassiert vom Schiedsgericht mit einem Spielsperre belegt, das war Archibald gegen Brandt. Da bin ich völlig dabei, da verstehe ich auch nicht, wie man da auf 2 Minuten kommen kann, weil Archibald von außen in eine Situation reinfährt, wir haben es uns angeguckt, sogar noch leicht abspringt vielleicht ein bisschen oder zumindest diese Aufwärtskörperbewegung macht in dem Moment, wo er ihn checkt, wo man schon weiß, dass er ihn da bewusst rausnehmen will. Und das sehe ich halt bei Werlic an der Stelle nicht.
Gut, die Archibald-Szene hast du ja gerade gut erklärt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, die 2 Minuten, völliger Witz, was dann gegeben wurde im Spiel. Dass es nachträglich eine Sperre gab, vollkommen in Ordnung. Und dass es nur ein Spiel geworden ist, kann ich dann wiederum gar nicht verstehen. Und zu der Werlic-Aktion, also wie gesagt, ja, für mich geht die Aktion klar zum Kopf, dass Lucas Dumont da in der Ecke halt so ein bisschen taumelt und dann der Kopf runtergeht. Es ist immer schwierig bei solchen Checks in der Ecke. Die Intention des Checks im Spiel ist ja klar, ich möchte gerne einen harten Hit fahren, ich möchte den Impact setzen und vielleicht auch ein Zeichen setzen. Man sagt ja immer, man muss damit rechnen, dass da irgendwas passiert, dass er in dem Moment vielleicht nicht damit rechnen kann und nicht damit rechnet, dass da Lucas Dumont halt den Kopf runternimmt und dass er ihn dann dort trifft. Ja, alles gut und schön. Ich tue mich da immer schwer, den Check-In-Spieler freizusprechen, wenn halt so Aktionen Richtung Kopf gehen, weil ob er ihn jetzt am Kopf getroffen hätte oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, kann man nicht beurteilen. Im Endeffekt, er ist auch aus dem Spiel dann rausgegangen, ist auch nicht mehr zurückgekommen für den Rest des Spiels. Ja. Deswegen, ich halte es unterm Strich für zu wenig, was Werlic bekommen hat. Aber wir diskutieren ja auch jetzt und hauen uns die Argumente um die Ohren, das werden die Schiedsrichter wahrscheinlich auch getan haben. Der eine vielleicht so, der eine sagt gar nichts, der andere sagt 2 Minuten und von daher ist jetzt auch nicht nachträglich noch irgendwas gekommen, von daher... Ja.
Also es ist ein Check, es ist eine Strafe Check gegen den Kopf. Das heißt, die ist auf jeden Fall, egal ob es eine 2er oder eine 5er war, nachträglich noch angeguckt worden. Ne? Also das heißt nicht, die ist jetzt nicht irgendwo hinten übergekippt, sondern die wird sich angeguckt worden sein vom Schiedsgericht. Ja, ne, das muss man ja nochmal dazu sagen. Ne? Wenn wir jetzt nichts davon gehört haben, dann wird es so geblieben sein, dann kommt da auch nichts mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, ja, da muss man ja im Nachhinein nochmal gucken, aber haben die wahrscheinlich nicht? Doch, haben die. Allein schon wegen der Art der Strafe ist es ja verpflichtend, dass sie sich es nochmal angucken.
Ja, richtig. Ja, jeder hat so seine Sichtweise darauf, die Sache. Also.
Ja, ach du,
ist ein knappes Ding gewesen. Es kann so und kann so sein.
Also. Ja, wie gesagt, ich kann deinen Case genauso verstehen, wie ich meinen verstehen kann. Das darf man sich dann im Zweifelsfall aussuchen. Eine Fünfer hätte sich wahrscheinlich auch niemand beschwert, wahrscheinlich, ne? Also auch die Bremerhavener nicht. Aber so finde ich, muss man es auch eben aus unserer Sicht, oder kann man es aus unserer Sicht eben auch verstehen, wenn man damit im Zweifelsfall dann natürlich auch nicht zufrieden ist.
Richtig. Die 3 Punkte trösten ja darüber hinweg und die Tatsache, dass Lucas Dumont nicht länger ausgefallen ist, sondern halt gestern auch schon wieder im Eis stand,
machen es dann auch. Und er hat ja mit dem 1:0 hat er ja die Antwort schon lange vorher auf dem Eis gegeben.
Das stimmt auch.
Da gehen wir ins dritte Drittel und dann passierte das, was den Haien diese Saison eigentlich relativ häufig passiert. Sie ziehen Strafen und die Gegner kommen zu Toren. In dem Fall war es ein hoher Stock von Maury Edwards in der Ecke.
Ja, ist okay, Spieler, ist geschenkt.
Der Spieler ist für seinen Schläger verantwortlich. Er war hoch, er hat ihn erwischt, er wollte das nicht. Trotzdem sind das ganz normale 2 Minuten. Es passierte 1 Minute lang in unserer Unterzahl gar nichts, wie übrigens die ganze Partie vorher auch schon. Also Bremerhaven eigentlich ein gutes Überzeitteam.
Das wollte ich nämlich auch noch kurz einwerfen, weil die Strafe, ja, war okay, konnte man nehmen, überhaupt kein Thema. Wir haben in Unterzahl wirklich gut gestanden gegen ein gutes Überzahlteam. Und da passiert halt das, was du sagst, es kommen unnötige Strafen oder dumme Strafen, muss man so zu sagen.
Ja, es kommt die zweite Strafe von Sebastian Uvira. Im Endeffekt ist es jetzt tatsächlich ein Kniecheck gewesen. Ich glaube, ich habe es live als Beinstellen berichtet, weil man das auch nicht direkt immer mitbekommt. Er fährt halt mit dem Bein sehr weit außen in den Gegner rein, der ihn kreuzt. Lässt er das Bein dran, passiert gar nichts. Das ist wirklich hoch im Drittel, quer zum Tor. Da wird nichts aus dieser Aktion raus passieren. Und dann nimmst du mit sowas die 3 gegen 5 Unterzahl. Und ich habe mit Leuten geschrieben, die nicht vor Ort waren. Und es kam einfach nur zurück, das war doch bestimmt Uvira, oder? Und da weißt du leider alles, was in der Saison von Sebastian Uvira dieses Jahr schiefläuft.
Ja, das ist quasi wie so ein Stempel, den er sich selbst auf die Stirn gesetzt hat. Also,
das ist ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht durch die Saison, ne?
Ja, es ist doch schwer, noch irgendwelche Erklärungen dafür zu finden. Vielleicht hat er auch selbst keine Erklärung dafür, ich weiß es nicht, aber es ist gefühlt, ich sag bewusst gefühlt, jedes Spiel dasselbe. Wir können uns jedes Spiel oder dasselbe unterhalten, vielleicht auch nur jedes zweite Spiel. Aber man fasst sich immer in den Kopf und fragt sich, warum?
Ja, also die einzige Erklärung, den einzigen Ansatz, den ich habe, und das ist jetzt auch wirklich hier Laienpsychologie, ne? Das ist so ein bisschen Übermotivation. Ne? Der hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, bis er sich verletzt hat. Seitdem kommt er nicht richtig rein und er versucht natürlich alles, um für sich halt irgendwie diesen Punkt zu finden, dass dann eben auch auf dem Eis ein bisschen mehr gelingt. Das ist ihm das Spiel oder 2 Spiele vorher in Nürnberg zum Beispiel gelungen. Da hat er 2 Tore gemacht, allerdings bei einer 4-7-Niederlage, wo das im Endeffekt halt keinen interessiert hat.
Ja.
Am Ende, ob er da halt 2 Tore gemacht hat oder nicht. Und dann passiert es dir eben wieder so, to make a long story short, Bremerhaven hat in dieser doppelten Überzahl innerhalb von 32 Sekunden den Ausgleich gemacht. Das 2-1 durch Brogiser, das 2-2 durch Orbas, das sind genau die 2 Spieler, die du in Überzahl nicht schießen lassen sollst. Bei 5 gegen 3 kann dir das schon mal passieren, bei 5 gegen 4 einem Orbas so viel Platz zu geben, war dann schon ein bisschen fahrlässig und da hat man dann auch gemerkt, dass die Haie nach dem 2-1 noch nicht wieder so ganz drin waren.
Kurze Anmerkung, es waren bitte? 33 Sekunden.
Ja, gut, geben wir die eine Sekunde am Ende noch hinten raus, gerne dazu.
Und was das Tor halt bei 5 gegen 4 angeht, da hat man ganz klar gesehen, was passiert, wenn die Scheibe schnell und direkt auf die Kelle gespielt wird. Weil alle waren unterwegs nach links, Pöpperle war unterwegs nach links, da kam der Pass ganz schnell wieder zurück nach rechts zu Jan Urbas, der völlig frei stand und der dann quasi das halbe Tor offen vor sich hat und dann einfach nur einnetzen musste. Also, das ist halt das, wenn du im Powerplay die Scheibe schnell und hart auf die Kellen deiner Mitspieler bringst und dann ja, den Gegner auch ans Laufen bringst. Da komme ich gleich auch nochmal zu bei dem High-Powerplay.
Nichtsdestotrotz, wir machen das jetzt ein bisschen kürzer, wir haben noch ein bisschen Programm und schon fast rennt die Zeit uns wieder weg, haben die Haie danach, und das hat mich sehr überrascht, sofort wieder ins Spiel gefunden. Es gab keine Auszeit von Uwe Krupp. Ich hatte fast erwartet, dass er sie in dem Moment zieht.
Ich auch.
Hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Haie waren drin und nicht so wie in Spielen zuvor, wo man nach sowas völlig auseinanderbricht. Was den Haien bei einer 4-1-Führung gegen Iserlohn passiert ist, was den Haien in Nürnberg passiert ist, gegen Berlin passiert ist, passierte hier nicht. Und dann hast du eben am Ende auch mal ein bisschen Glück, dieses Scheibenglück, die lange Scheibe hoch nach vorne, Julian Krobert an der blauen Linie, konzentriert sich gar nicht so richtig auf die Scheibe, sondern nimmt den Check, den er da kriegt. Meiner Meinung nach auch ein Check, den man im Zweifelsfall, wäre das Tor nicht gefallen, hätte geben müssen. Es war aber kein Arm oben. Spielt dann keine Rolle, weil Alex Oblinger nimmt die Scheibe auf, umkurft Maxwell, legt das Ding rein, du führst 3-2 und dann machst du jetzt an der Stelle 31 Sekunden später, dann als Maxwell vom Eis ist, dann eben Tureson aus der eigenen Zone, fängt den Pass ab, hat dann das Auge und hat natürlich auch die Hände, um aus der eigenen Zone das Ding dann eben reinzunageln. Und mit dem 4:2 war das Ganze dann geritzt, auch wenn Bremerhaven nochmal den Goalie rausgenommen hat am Ende. Da ist dann nichts mehr passiert. Aber das 4:2 reicht ja an sich auch aus. Wichtig waren ja die 3 Punkte für die Haie, weil, das muss man dann jetzt an der Stelle sagen, Krefeld hatte kurz vorher 2 Punkte gegen München geholt. Und hätten die Haie das Spiel gegen Bremerhaven verloren, wäre es vor dem Dienstagsspiel ja noch enger gewesen.
Oh ja, definitiv. Können wir festhalten, nach Abschluss vom Bremerhaven-Spiel und im Vorschau jetzt des Krefeld-Spiels, dass Alexander Oblinger in beiden Spielen eigentlich der Man of the Match gewesen ist?
Er hat zumindest die wichtigen Tore gemacht.
Ja, ist für mich ein klares Indiz oder eine klare Auszeichnung dafür, dass er Man of the Match gewesen ist.
Ja, das
also kann man da, dann... So war da das vorentscheidende 3:2, als dann auch gegen Krefeld ein sehr wichtiges Tor.
Ja, komm, wir gehen jetzt direkt in das Krefeld-Spiel mal rein, wenn wir schon so anfangen. 1-2 Sachen zu Beginn. Krefeld weiterhin nur mit 4 Verteidigern ins Spiel gegangen, aber volle 4 Sturmreihen. Backup-Goalie mit Sergej Belov im Tor, weil Schilin weiterhin verletzt ist. Das Ganze ja immer noch aus der Berlin-Partie von den Krefeldern, die Krefelder dann ja verloren haben. Das letzte Spiel übrigens, was sie vor der Partie gegen die Haie verloren hatten. Und auch gegen uns sind sie in Führung gegangen. Nach knapp 16 Minuten Anton Berljow in Unterzahl, alleine aufs Tor, und da sind wir wieder bei der Situation Edwards an der blauen Linie, auch wenn der an der Stelle gar nichts dafür konnte, aber das passt eben zu dem, was wir eben gesagt haben. Tritt auf die Scheibe, kommt ein bisschen aus der Balance, Berljow ist da, klaut ihm die Scheibe, geht durch, macht das 0:1. Und du hattest schon wieder dieses Gefühl, ja, das ist so ein typisches Krefeld-Spiel. Hinten drin tief stehen, ein Mann vorne, den immer suchen. Und Uwe Krupp hat das in der PK auch nochmal sehr ausführlich auf meine Frage beantwortet. Das ist eben so eine Mannschaft, je länger es knapp steht oder unentschieden oder für die steht, desto mehr musst du am Ende oder machst du am Ende einfach selber auf und desto besser ist das für Krefeld. Und wenn du so schnell 0:1 hinten liegst, macht es die Sache auch nicht besser.
Richtig. Aber die Haie haben ja eine Antwort gefunden.
Die Haie haben tatsächlich eine Antwort gefunden, kurz vor Ende des Drittels, also auch zu einem wirklich guten Zeitpunkt. Der Ausgleich durch Landon Ferraro auf Vorlage von Maury Edwards und Andreas Thuresson. Und damit ging man dann in die Drittelpause.
Ganz kurz zu dem Tor. Das Bitte, war auch gerne. Endlich mal wieder gut gespielt. Das, was man lange Zeit nicht gesehen hat.
Ja, da, wer das Tor nicht gesehen hat, kann das natürlich immer in den Magenta-Highlights machen. Ne? Gerne nochmal angucken. Das war wirklich schön rausgespielt. Und das zweite Drittel lief genau so ab wie das erste Drittel.
Ja, man fühlt sich wieder das erste geändert.
Ja, Krefeld geht in Führung. In dem Fall war es Leon Niederberger. Aus der eigenen Zone, Thomas Wegwe-Olsen, den Turbo gezündet über die letzte Seite. 1 bis 2 Haie-Spieler haben da verpasst, wirklich den Check an der Bande zu setzen.
Kurz eingehaken, auch da, leider,
Sebastian Uvira, muss ich
wieder sagen, richtig.
Ja, ja.
Wohl vielleicht in der einen Situation in Bremerhaven zu, wie du sagst, übermütig gewesen ist, hat er da den Check, den er hätte fahren können oder den Zweikampf so annehmen können, eben ist nicht getan.
Ja, Olsen geht vorbei, findet Alex Blank, der findet Leon Niederberger und es steht 2:1 für Krefeld. Und auch da kommt die Antwort der Haie. Und lass mich jetzt mal gucken. Ja, es war ein bisschen länger als im ersten Drittel, ein paar Sekunden länger hat es gedauert, aber es waren auch wieder so gute 4 Minuten. Später waren wir Mitte des zweiten Drittels. Alex Oblinger mit dem Ausgleich. Und so sind wir dann auch in die Drittelpause gegangen. Oder willst du jetzt zum Oblinger Tor auch noch was sagen?
Nicht viel. Ich hätte jetzt
nur oder gefragt, okay.
Sah einstudiert aus, oder?
Ja, sah einstudiert aus. Ganz klar. Letztes Drittel.
Warte kurz.
Jetzt, oder, ja, bitte.
Eine Sache noch ganz kurz.
Ja.
Powerplay der Haie.
Das ja.
Powerplay zum Drittelende im zweiten Drittel. Man hat das Momentum auf seiner Seite. Man hat den Ausgleich gemacht. Krefeld ist mit 4 Verteidigern. Es ist die zweite Strafe, die Krefeld gezogen hat, und zum zweiten Mal trifft es einen Verteidiger. Und
das war dieses grandiose Ding von Hengi, der ohne Helm weiterspielt. Ne?
Ja, richtig, genau. Ja. Richtig. Und da sieht man so einen Unterschied zum Powerplay von Bremerhaven, nur um das einfach mal so von Qualität her zu vergleichen, da läuft die Scheibe nicht, da bewegt sich keiner. Das ist wie Stehgeiger. Da steht der eine mit der Scheibe, der sich bewegt und alle anderen, oder der eine mit der Scheibe bewegt sich und alle anderen stehen nur rum im Drittel und gucken zu, was er macht. Bis sie dann die Scheibe zugespielt bekommen und dann bewegt der nächste sich und alle anderen stehen wieder. Also das ist einfach nur, es ist grausam, sich das anzusehen zurzeit. Es ist einfach grausam. Entschuldigung, es musste gerade mal los.
Ja, das wollen wir dir natürlich noch geben. Jetzt gehen wir dann ins dritte Drittel. Es gibt die Strafe gegen Lucas Dumont wegen Beinstellen, so circa 12 Minuten vor dem Ende. Und du denkst dir, ja, jetzt musst du wirklich aufpassen und dann schießen wir das Tor in Unterzahl. Also es war eine grandiose Aktion von Landon Ferraro und Maxi Kamera. Und ich habe ja in der PK Uwe Krupp auch noch mal gerade zu dem Tor gefragt und er sagte dann ja auch, ja, das ist wieder Landon Ferraro, wie er vor der Olympiapause war, der ist jetzt wieder angekommen, der ist jetzt wieder so richtig voll im Saft und das ist dann auch so ein Ding, der versiebt den ersten, hat, glaube ich, Pfosten oder Latte getroffen, es hat auf jeden Fall ein Plinggeräusch gegeben, dann kommt Maxi Kamera, der eigentlich den Rebound schon reindrücken muss, schafft das auch nicht und dann bleiben die beiden aber in der Situation, Kamera holt sich die Scheibe nochmal, spielt nochmal zu Ferraro. Und dann war Beloff ja nochmal an der Scheibe dran. Also es war dann wirklich auch am Ende ein bisschen Glück, dass der dann von Beloffs Schoner ins Tor gegangen ist, statt daneben. Aber trotzdem war das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und das hat das Spiel eigentlich am Ende dann auch entschieden.
Das war definitiv ein Tor des Willens. Wo man beim 1:1 von Landon Ferraro schon gesehen hat, als er den Querpass bekommt, ich gehe nochmal kurz dahin zurück, als er den Querpass bekommt, den Direktschuss versucht, hängen bleibt und dann sich, glaube auf einem Knie befinden, dann den Schuss nochmal nehmen und die Scheibe dann Beloff unterm Arm reinrutscht, war es auch da. Dann in Kombination mit Maxi Kammer echt ein Tor des Willens. Und es ist auch wieder so eine Sequenz, wo man sich die letzten Wochen und Monate fragen musste, wo war diese, ich sag so, Geilheit auf Tore? Was hast du in dieser Situation bei den 3:2, hast du das so sehr gespürt? Weiß nicht, wie es in der Halle war. Ich hab zu Hause gesessen vorm Fernseher. Ich bin fast durchgedreht, als ich es gesehen habe. Zuerst sich aufregen, dass das Ding nicht reingeht, dann die zweite Chance versieben, dann geht der dritte rein und dann platzt es aus einem raus, weil man sich einfach so freut, weil er sagt, so endlich zeigt man mal wieder, dass man den Willen hat, Spiele zu gewinnen. Das ist das, was mir vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten so sehr gefehlt hat.
Ja, das ist dann wirklich so ein Ding auch, ne? Also es war ja auch in der Halle, der erste nicht rein, der zweite nicht rein und du warst schon so, oh Gott, aber irgendwie bist du halt in der Szene auch drin geblieben, weil eben auch die beiden drin geblieben sind. Das wäre so eine typische Szene gewesen, der erste vergibt, fährt aus dem Speed halt an der Bande entlang raus, der zweite vergibt, fährt raus, nein, die sind ja beide wirklich dran geblieben, dabei geblieben.
Ja.
Und das hat dann nochmal so ein bisschen gezeigt, Ende vom Lied im Spiel gestern, kurze Zeit später, nämlich fast auf die Sekunde, eine Minute später, kurzes Setup an der blauen Linie von Alex Roach auf Andreas Thuresson, der hat einen Strahl losgelassen und das 4:2 damit erzielt und wie gesagt, Krefeld mit ihrer Taktik, 4 hinten, einer vorne, wenn du gegen die führst, mit einem Tor ist immer noch so enger, wenn du mit 2 Toren gegen die führst und weißt, dass du dich so ein bisschen auf deine Defensive verlassen kannst, dass die steht, wenn Krefeld versuchen muss, spielerische Lösungen zu finden, dann weißt du, das Spiel ist eigentlich durch.
Ja, richtig.
Und so war es dann auch gestern. Dazu kommt noch, dass Igor Zakarkin Sergej Beloff sehr spät gezogen hat, nämlich 33 Sekunden vor dem Ende erst, wo die erste richtig gute Möglichkeit, wo Krefeld die Haie in der eigenen Zone eigentlich hatte, schon bei 2,5 Minuten vor dem Ende war. Und gerade mit 2 Toren Rückstand hatte ich gedacht, er zieht ihn und er hat ihn dann nicht gezogen. Und es hat ewig gedauert und du gucktest immer noch rüber und er steht da immer noch. Und Beloff war sich auch völlig unsicher. Also er war wirklich knapp 3 Minuten wirklich weit aus seinem Kasten raus, dass er da eben den Weg ein bisschen verkürzt. Aber der Ruf kam einfach nicht, also ist er auch im Tor stehen geblieben.
Ja, ich glaube, das hat keiner so wirklich verstanden, was dem Trainer da nicht in den Kopf gegangen ist.
6 Punkte für die Haie an diesem Wochenende. Und wenn man sich die Tabelle anguckt vor dem heutigen Spieltag, heute aka Mittwochabend, sind die Haie aktuell auf 10. Und je nach Ergebnissen von heute können die Haie heute, trotz dass sie spielfrei haben, noch auf 9 hochkommen. Nichtsdestotrotz Ball flach halten, Kirche im Dorf lassen, ne? bisschen nach unten weiterhin gucken. Ich glaube, mit dem Sieg gegen Krefeld spätestens und dem Sieg vorher gegen Bremerhaven natürlich auch, hat man da jetzt das Gröbste abgewendet, weil, das muss man dazu sagen, die Krefelder jetzt mit 6 Spielen Rückstand 16 Punkte hinter den Haien, müssten also alle Spiele komplett gewinnen, beziehungsweise einen Punkt dürften sie abgeben, um vor den Haien zu landen. Und müssten dann aus den anderen 6 Spielen, die jetzt noch vor beiden Teams dann liegen würden, eben auch nochmal mindestens genauso viele Punkte holen. Von daher, das Thema ist, glaube ich, für die Haie an der Stelle gegessen. Was nicht heißt, dass man sich jetzt ausruhen kann, sondern man sollte jetzt natürlich weiter gucken, Punkte zu holen. Und die kann man immer noch weiterhin so verkaufen, dass das jetzt erstmal zur Absicherung von hinten ist. Und wenn du jetzt nochmal so einen kleinen Lauf kriegst, dann kann das natürlich auch gut und gerne sein, dass sich das nochmal an die Pre-Playoffs ranbringt, weil man dafür bei allem nicht vergessen, alle Teams, die hinter uns sind, haben mindestens 5 oder mehr, bis zu 10 Spiele weniger als die Haie. Und da kann natürlich punktetechnisch bei den Teams hinter uns noch so einiges passieren.
Ja, passend dazu habe ich heute Nachmittag nur eine kurze Überschrift aus der Kölner Presse gelesen, wo schon wieder die Rede davon war, Haie orientieren sich Richtung Playoffs. Wie du es gerade so schön gesagt hast, ich hoffe, dass das in der Kabine jetzt nicht direkt wieder Thema ist, sondern dass man sich, wie du zu Recht gesagt hast, weiter Punkte sammelt, um sich erstmal nach hinten abzusichern. Wenn dann was nach vorne geht, ja, schön und gut. Aber das sollte nicht oberste Priorität sein.
Da kümmern wir uns erstmal in den nächsten Wochen drum. Bis dahin wird einiges passieren. Da sind dann einige Nachholspieltage unter der Woche noch. Das wird dann bis zu unserer jeweiligen Aufnahme das Ganze dann immer etwas entzerren. Markus, kommen wir zu unserem eigentlichen Punkt, den wir uns für heute angeguckt haben. Und beim Blick auf die Uhr sage ich, ja, das kriegen wir so gerade hier irgendwie noch heute hin. Und zwar in der Spielpause, in der Olympiaspielpause, kam irgendwann die Meldung der Haie über die Vertragsverlängerung von Uwe Krupp mit einem ganzen Pamphlet auf der Homepage. Plan und Vision ist es übertitelt. Und da wollen wir uns mal ein bisschen dran abarbeiten und einfach mal schauen, was uns dazu einfällt. Wir haben natürlich innerhalb der Zeit, wie wahrscheinlich viele andere, auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Nur das ist natürlich ein Thema, was sich ja langfristig auswirken wird, zwangsläufig. Und deswegen können wir da natürlich auch noch mal im Podcast drauf eingehen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an in diesem Artikel. Der heißt übertitelt KIC kurzfristig stabil halten. Ich gebe mal die großen Punkte raus. Wirtschaftlich und politisch alles in der Corona-Krise stabil halten, sportlichen Ansprüchen gerecht werden, trotz aller Einschränkungen und Hindernissen. Der letzte Punkt, den muss man jetzt dann, kann man schon mal ein bisschen relativieren. Gestärkt aus der Spielpause herauskommen, da haben wir letztes Mal schon genug zugesagt, glaube ich.
Ja, definitiv.
Aber auch das ist natürlich wieder der Punkt, über den man sich an der Stelle unterhalten darf und soll. Bei der Größe der Arena, bei den Kosten der Arena sind die Haie natürlich mehr als andere Teams in der Liga auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Und für die Haie ist es natürlich ein Segen, dass jetzt dann gestern bis zu 7.500 rein durften. Die waren auch fast tatsächlich alle da. Waren auch einige aus Krefeld dann kurzfristig wahrscheinlich noch gekommen, die sich Karten geholt haben. Über 7.200 waren gestern in der Arena.
Beantragt hatten die Haie ja sogar eine Kapazität von 9.000.
Ja, gut, das wird ja dann jetzt, das wird ja dann jetzt gegen Ende des Monats wahrscheinlich dann soweit sein. Also da gibt es ja weitere Lockerungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich vermute, dass sich das jetzt so fast von Partie zu Partie irgendwo ein bisschen erhöhen wird, oder eher gesagt von Woche zu Woche. Jetzt für Freitag sehe ich das natürlich noch nicht, aber dann von Woche zu Woche wird es da mit Sicherheit immer andere Zahlen geben, die da rauskommen. Ja, ist wieder die Frage, ne? Inwieweit kann man oder muss man sowas vor der Saison einplanen, dass man eben nicht da rein in diesen Strudel kommt? Inwieweit hängt das auch so ein bisschen an den Spielern, die natürlich ja, an die Einnahmen bezogene Verträge haben bei den Haien, was man so hört? Und wo natürlich jetzt im Prinzip fast seitdem das losging mit den Haien deutlich weniger Kohle geflossen sein wird.
Ja, also in dem Punkt so Wirtschaftlichkeit und vor der Saison einkalkulieren. Ich habe jetzt schon öfters gehört und auch gelesen, dass bei den Lizenzvergabe die Teams auch wirklich dazu aufgefordert wurden, ihre Etats ohne Zuschauer zu planen.
Das ist richtig, genau.
Und bei manch, ich weiß jetzt nicht, wie es halt auch bei den Haien ist, da hat man so den Eindruck, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest an der einen oder anderen Stelle, allein mit den Äußerungen immer, ja, wir sind auf Zuschauer angewiesen und ohne Zuschauer geht uns halt ein dicker Batzen flöten. Dass man da vielleicht nicht so gut kalkuliert hat, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so, das ist so ein unterschwelliges Gefühl, was einem immer wieder präsent wird.
Es ist ja auch die Frage, wie strukturierst du die Verträge? Ne? Weil du kannst ja zum Beispiel sagen, ey, wir sind vor der Saison, im Sommer ist alles super, wir glauben da nicht so wirklich dran, dass da nochmal irgendwas passiert. Hier, liebe Spieler, ne, wenn's zu null Zuschauern kommt, dann ist wieder wie vorher hier Kurzarbeitergeld und so Späße. Ne, aber so wie die Zuschauer da sind, gibt es eben entsprechend deutlich höhere Stufen. Ne, und wenn du das gut kommunizierst vor der Saison, und wie gesagt, die Zahlen im Sommer sahen super aus, wir haben bis im November, ich würde sagen Anfang, Mitte November nicht dran gedacht, dass es über den Winter eben dann auch mit Omikron nochmal so wird, wie es wird auf der Corona-Seite. Dann haben die Spieler im Zweifelsfall eben auch nicht dran geglaubt, dass es so wird, und haben das dann einfach unterschrieben und haben gesagt, ja komm, ne, das wird nicht passieren, also wird das nicht eintreten, und dafür, wenn die Zuschauer kommen, kriege ich eben dann eben einen höheren Schuss. Das kannst du aber in der Lizenz natürlich eben trotzdem so verbuchen. Ja, wenn keine Zuschauer da sind, dann haben wir so und so viele Personalausgaben, die dann natürlich im Zweifelsfall deutlich geringer sind, als sie dann eigentlich waren.
Ja, richtig.
Ne, und dann, ja, es ist... und dann fehlen dir natürlich von Anfang der Saison, wo es dann wieder weniger wurde, fehlen dir dann natürlich die Mehreinnahmen von den Zuschauern, um eben das auszugleichen, was du den Spielern halt vielleicht gegeben hast, was sie dann höher bekommen im Vergleich zu nichts. Also nichts immer in Anführungszeichen. Und wo die Spieler dann wirklich, als es nichts gab, dann vielleicht auch mal diesen Schritt weniger auf dem Eis machen.
Ja, das kann natürlich gut sein. Das ist vielleicht dann auch so geschuldet der Vergangenheit auch, ne? Wenn man dann mal so in der Schublade kramt, wie hoch oder wie viel Gehalt in Köln halt über die letzten Jahre ausgeschüttet wurde. Und wenn es dann auf einmal heißt, so, ja, es gibt eigentlich so gut wie nichts oder nur halt wenig noch zu verdienen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie die Spieler halt damit umgehen, ne? Und wie sich das widerspiegelt und ob das jetzt so ein Indiz ist für die eine oder andere Leistung, die man im Laufe der Saison bewundern konnte auf dem Eis, lasse ich jetzt mal offen. Ich sag mal so,
selbst wenn es so ist, ich würde es den Spielern im Zweifelsfall nicht mal verdenken, weil Nimm dich, nimm mich. Ne? Angenommen, wir kommen in so eine Situation herein, was ja durch Corona immer möglich war, wo es dann halt heißt, ja, hier Kurzarbeitergeld und hier und da. Und dann fragt dein Chef dich, ja, du kannst heute mal eine halbe Stunde länger machen. Dann sagst du halt auch, ja, du kannst mich mal.
Ja, aber grundsätzlich aus meinem Standpunkt, wenn im Sommer irgendjemand gesagt hätte, ach, im Winter, da wird schon alles gut werden und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Das, ich hätte wahrscheinlich so reagiert, dass es ziemlich naives Denken ist. Also,
Wie gesagt, ist alles hypothetisch. Ne? Das ist unsere Interpretation der Dinge. Ne? Bevor das ja, jetzt
richtig.
Falsch nee,
nicht, rüberkommt. Ich wollte sagen, nicht, dass das in eine völlig falsche Richtung geht. Da ist dann halt die Frage, wenn man dann Spieler ist und dann eine Anfrage bekommt, ob man dann auch den Vertrag da schreiben will, beschäftigt man sich ja mit Sicherheit auch damit so, ja, was könnte mich denn im Winter erwarten? So, und ob es dann der Punkt, wo man sagt, ach komm, es ist ein gestaffelter Vertrag, ich unterschreibe dann jetzt hier für ein gutes Gehalt in meinen Augen, aber muss damit rechnen, dass das im Laufe der Saison halt weniger wird. Ja gut, dann ist das so. Aber ich will ja meinen Sport ausüben. Klar, ich will auch Geld verdienen. Ja? Aber wenn ich von vornherein da reingehe und sage, oh, pass auf, das ist mein Gehalt, so wunderbar, kriege ich, und dann heißt es auf einmal, oh, es gibt weniger, ja, dann wäre ich natürlich auch unzufrieden. Aber dann muss man halt auch von seiner eigenen Einstellung, also wie gesagt, wenn ich da rangehen würde, ich sage, Leute, vorher klar kommunizieren, mir Gedanken machen, was könnte auf mich zukommen im schlimmsten Fall. Und ich will aber meinen Sport ausüben. Von daher, es ist dann auch immer so individuell und unterschiedlich. Der eine reagiert so, der andere plant eher so. Es ist ein ganz heikles und schwieriges Thema. Und Wirtschaftlichkeit sowieso ist da so ein Punkt, der auch immer wieder mal angesprochen werden muss, wenn man sich dann halt mal das Gesamtkonstrukt des Vereins ansieht. Das hat mir letztes Mal schon. Man kommt halt immer wieder auf den Punkt Geld zurück.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir jetzt das Lizenzverfahren schon angesprochen haben, was ja für alle Teams gleich ist, ne? Also da ist jetzt keiner, der sagt, hier Mannheim, ihr könnt jetzt mit Zuschauereinnahmen planen und ihr Haie bitte ohne. Gefühlt ist das der einzige Verein, der wirklich realistisch geplant hat, die DEG.
Wie haben die denn geplant? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Also, weil die haben ja auch, also ne, klar, geplant haben alle ohne Zuschauer, aber die haben bis sehr spät, glaube ich, keine Nachverpflichtung gemacht. Und die Nachverpflichtung meine ich nur aus Gründen der Kadertiefe, also es war jetzt auch nichts, wo man jetzt qualitativ irgendwie nochmal einen Schuss gesetzt hat mit Bittner.
Ach stimmt, Paul Bittner ist ja da noch gekommen.
Genau,
ja,
richtig, aber ansonsten ist da ja nichts passiert im Kader, und das ist auch ein Kader, der vor der Saison nicht so aufgebohrt worden ist wie andere.
Stimmt, ja, jetzt dämmert es mir. Die haben ja auch gesagt, dass sie relativ spät erst ihre Ausländerlizenzen vergeben werden und haben relativ lange halt mit relativ wenig oder sogar ohne Ausländer erstmal kommuniziert, und das kam ja danach, Schritt für Schritt kam ja der eine oder andere. Mhm. Und ja, wenn man das unterm Strich dann betrachtet, ist das so vom nominellen Line-Up her eigentlich ein absoluter Low-Budget-Kader.
Ja, also von daher, wie gesagt, die einzigen. Ansonsten in der Liga hast du das Gefühl, alle legen irgendwann jetzt nochmal nach, die einen, weil sie um die Meisterschaft mitspielen, die anderen, weil sie eben im Abstieg im Zweifelsfall nichts mehr zu tun haben wollen. Ja, und dann ist das eben so eine fragliche Sache, ne? Bei den Haien, die sagen, es wird sehr eng. Bei Mannheim, die sehr früh schon kommuniziert haben, dass sie wieder auf Staatshilfen angewiesen sein werden und den Kader vorher richtig, richtig verstärkt haben, ne? Also wenn man sowas noch im Kopf hat, immer relativ schwierig. Aber wie gesagt, Corona, auch dieses Jahr natürlich ein Thema, dass man aber vielleicht von vornherein hätte ein bisschen rausnehmen können, wenn man etwas vorsichtiger geplant hätte, sowas nicht ausgeschlossen hätte oder dem Ganzen weniger Beachtung gegeben hätte, dass es eben passieren kann. Was die Liga ja auch eben mit dieser Lizenzregel, ne, kalkuliert, komplett ohne Zuschauer, eben vorgebaut hat eigentlich.
Korrekt, Tube.
Kommen wir zum zweiten Punkt. Der heißt langfristige Ausrichtung. Wir wollen Menschen begeistern. Ich versuche das ist ein relativ langer Artikel. Ich versuche das mal in ganz wenige Punkte einzugrenzen. Also auch wenn man momentan um kurzfristige Lösungen ringt, hat man eine langfristige Planung im Blick. Man ist davon überzeugt, in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir ein sportlicher Top-Standort sein können. Mit der Standort Köln bietet Herausforderungen, großartige Chancen, tralala, also das übliche Köln-Gefasel, nenne ich es mal an der Stelle.
Und dann kommt ganz kurz sagen, das klingt so wie, ich will ein Produkt anpreisen.
Ja, ich gebe dir gleich noch ein Beispiel dazu, was ich dafür am Schirm habe. Ich gehe es noch kurz durch. Ziel ist es, die Arena dauerhaft voll zu bekommen, nach und nach, und dann eben über diese höheren Einnahmen dann auch wieder sportlich ranzukommen, weil man dann eben andere Budgets frei hat. So, das ist der grobe Punkt. Und ich mache es ganz kurz. Ich sage, das ist das Pferd am falschen Ende aufzäumen.
Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Besonders beim letzten Punkt, den du gesagt hast, dass durch höhere Einnahmen auch wieder bessere Spieler oder höhere Gehälter gezahlt werden können. Da sind wir wieder an einem Punkt, wo man eigentlich gedacht hat, man wäre gerade davon abgewichen. Wir zahlen viel Geld für vielleicht durchschnittliche Spieler und nicht das angemessene Geld für gute Spieler.
Sagen wir dazu, das ist jetzt Interpretation natürlich deinerseits, ne? Ja, ich würde es einfach nochmal zitieren an der Stelle: Das Ausschöpfen dieser Potenziale verschafft uns mehr Handlungsspielraum im sportlichen Bereich. Wo ich tatsächlich dann nicht darauf hingehe, dass es über die Breite vielleicht sogar so sein muss, sondern vielleicht auch eher mehr qualitativ gedacht ist.
Ja, gut, dazu bräuchte man aber erstmal einen, sagen wir mal, Sportdirektor, der sich auch um die Dinge kümmern kann.
Da kommen wir gleich noch zu.
Entsprechende Kontakte hat. Und dann,
ja, da kommen wir gleich noch zu.
Aber es sind alles so Dinge, die damit reinfließen, die alle da, wo es Effekte drauf hat. Und
aber ist man da auf Seiten der Haie geblendet von der letzten, in Anführungszeichen, richtigen Saison, als die Haie einen nie dagewesenen Zuschauerschnitt hatten, aber in der Tabelle am Ende auf Platz 11 oder 12 gelandet sind? Dass man sagt, ja, damals waren wir schon nicht gut und die Leute sind gekommen. Und wer sagt denn, wenn wir jetzt auf gleichem Level vielleicht ein bisschen besser sind, dass nicht noch mehr Leute kommen und dass das dann so eine Art Zug-um-Zug-Geschäft wird?
Ja, sagen wir es mal so. In den letzten Jahren, Jahrzehnten konnte man ja immer davon ausgehen, egal wie es bei den Haien läuft, die Fans kommen in die Arena. Die Fans sind immer da. Die Fans unterstützen, egal welcher Situation.
Außer Donnerstags.
Guter Einwand. Jetzt wieder meine Sicht. Es wird mit Sicherheit irgendwann auch mal der Punkt kommen, wo die Fans nicht mehr so in Massen in die Arena rennen werden. Dass irgendwann mal das Fass einfach voll ist.
Aber ist das jetzt nicht zum Beispiel vielleicht jetzt schon so, weil wir hatten eine Saison komplett ohne Zuschauer, wo viele sich auch natürlich aufgrund der veränderten Lage andere Hobbys gesucht haben. Wir haben jetzt eine Saison, wo teilweise nicht mal alle Dauerkarteninhaber in die Arena durften. Wo die Arena, das muss man aber dazu sagen, so denn die Möglichkeit war, mehr Zuschauer reinzulassen, sie auch fast immer voll war. Aber natürlich immer noch deutlich unter dem Schnitt, den wir damals hatten.
Ja, ich glaube, der Knall ist noch nicht groß genug. Der muss noch lauter werden. Und weil ich glaube, man hat immer noch so das im Hinterkopf mit Schwingen. Ja, wenn wieder Normalität herrscht, dann kommen die Zuschauer schon wieder. Weil, nehmen wir doch nur mal gestern. Ich glaube, Montag war doch noch die Rede davon, dass 6.000 in die Halle dürfen. 6.000. Dann gab es diesen Eilantrag, wie wir es nennen dürfen, auf 9.000, wo die Stadt dann gesagt hat, okay, wir machen einen Kompromiss auf 7.500, wo am Dienstagvormittag kommuniziert wurde, heute 7.500 Leute in der Arena. Und das ist ja von Dienstagmorgen bis zu Spielbeginn sind ja dann nochmal 1.200 Tickets verkauft worden. Das ist so dieses, was da wahrscheinlich auch auf der Geschäftsstelle den Leuten signalisiert, guck mal, wenn die Möglichkeit besteht, sie kommen ja trotzdem.
Ja, aber da bin ich tatsächlich dabei. Das ist jetzt noch so eine, so eine Zielgröße mit 7.500 Euro, ja, da ist das realistisch. Ne? Hättest du vielleicht 10.000 vorher schon gedurft und es wäre auf 12.000 gegangen, weiß ich nicht, ob das dann noch so ist, weil momentan bist du ja noch an dem Punkt, wo viele das auch jetzt in der jetzigen Situation, die wir gerade haben, sehr hohe Inzidenz, aber trotzdem geht alles irgendwo weiter auf und alles normalisiert sich so ein bisschen, dass die Leute eben dann jetzt gerade bei so kleinen Zahlen, dass du immer diese 1.000, 1.500 findest, die auch sehr kurzfristig kommen. Aber wenn du schon bei 10.000 bist an der Stelle, dann findest du eben nicht mal schnell nochmal 1.000, 1.500 Leute, sondern vielleicht nur noch 100 oder 200, die du in der Zeit noch ansprichst.
Ja, das ist richtig. Wenn wir eine Größenordnung von, sagen wir mal, 7.000 bis 10.000 reden, klar, bin ich voll dabei. Wenn wir dann darüber hinausgehen, dann wird es dann auch schwierig. Aber das hat ja eben, auch, ja. Das haben wir auch die letzten 2 Jahre umgezeigt. Selbst wenn man es gedurft hat, war der Schnitt ja bei weitem nicht mehr so, wie er dann in der einen Saison mit 13.300 oder was es genau gewesen ist. Mhm. Ja, und wenn ich dann halt den Satz nehme, wir wollen Menschen begeistern, ja, das ist ja die Frage, womit will man denn begeistern? Will man mit Rahmenprogramm begeistern? Will man mit dem Erlebnis Lanxess Arena und ach ja, wir spielen ja die Kölner Haie begeistern? Oder will man mit einer Mannschaft Fans begeistern, die attraktives Eishockey spielen? Und dann kommen wir wahrscheinlich reibungslos zum nächsten Punkt, den du auf
der Agenda hast. Darf ich dazu noch was sagen? Wir haben jetzt 2 Spiele gewonnen und gerade gestern, das war ein sehr routinierter Auftritt der Haie, möchte ich sagen, aber begeisterungsfähig war das noch nicht so ganz, würde ich sagen. Ne?
Ja, also von Begeisterung war ich gestern meilenweit entfernt, außer vom Ergebnis. Aber was das Spielerische angeht, nein.
Ja. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt in dem Artikel. Das ist natürlich dann die Verlängerung mit Uwe Krupp. Langfristig verlängert heißt es, die Kölner Medien waren sich sehr schnell einig, dass es dabei um 2 Jahre geht, die Uwe Krupp verlängert hat. Und ja, dann kommen wir eben zu dem Punkt, der letzte Punkt, und den zitiere ich jetzt nochmal, der sportliche Bereich versteht sich als Team, insbesondere beim bedeutsamen Bereich der Kaderplanung gibt es keine One-Man-Show. Uwe Krupp als Cheftrainer, Matthias Baldes als Leiter Hockey Operations, die Gruppe der Co-Trainer mit Jean-Louis Pesco, Brandl und Goalie-Coach Larry Neckel sowie die Schnittstelle zu den Junghain und Morodion Pauls bildeten das Kompetenzteam für Scouting und Planung des sportlichen Bereichs. So.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich gehe das mal nach und nach durch. Ich sehe die Co-Trainer nicht in der Position und den Goalie-Coach, mal abgesehen von der Torhüterentscheidung, schon mal gar nicht. Dann sehe ich Uwe Krupp, der, das weiß man, sehr gerne trainiert, sehr gerne Trainer ist, auch sehr gerne diesen Trainerbegriff aus der amerikanischen Sicht sieht. Das heißt, er überblickt das Ganze und seine Co-Trainer haben eben auch viel Befugnis an der Stelle. Er ist aber nicht, und das weiß man auch, derjenige, der gerne scoutet und der sich gerne Spieler anguckt und der das gerne alles selber macht. Das ist er einfach nicht. Dafür hast du dann theoretisch einen Matthias Baldes, dem dafür leider so ein bisschen die Meriten fehlen und dessen Leistung ich im Team dieses Jahr noch nicht so wirklich sehe. Also das Einzige, wo man ihn wahrscheinlich federführend sehen kann, ist die Verpflichtung von André Biresch, der jetzt wieder in Nauheim ist. Daher kam Baldes ja. Und wenn du Rodion Pauls noch mit dazu nimmst, das kann wirklich rein nur die Schnittstelle für den Jugendbereich sein, weil Rodion Pauls war 1 Jahr lang Manager der Haie und das ist so richtig, richtig schief gegangen.
Richtig. Und dann kommen wir auf das, was ich gerade eben schon versucht habe anzumäkeln. Oder
jetzt darfst du.
Wo ist die sportliche Befugnis oder das Fachwissen im Bereich Sportdirektor? Das fehlt. Da klafft so ein Riesenloch oder Kontakte ins Ausland. Es muss ja noch nicht mal Nordamerika sein. Es kann ja irgendwo auf dem europäischen Kontinent sein. Es fehlt einfach in Gänze. Und man will es ja scheinbar auch, will diese Lücke ja scheinbar auch gar nicht füllen. Und das ist das größte Ärgernis an diesem ganzen Schrieb überhaupt.
Und ich ziehe das jetzt so ein bisschen vorweg, das ist zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, ist das der Punkt, wo das ganze Konzept wirklich auf ganz dünnem Eis gebaut ist.
Ja, das ist schon brüchig, das Eis. Das ist schon gar nicht mehr dünn.
Ja, ich würde das jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam. Jetzt sind wir ein paar Wochen, also fast einen Monat sind wir weiter. Aktuell sehe ich das Ganze tatsächlich nicht mehr ganz so kritisch mit dem Zusammenbruch der KHL aktuell. Weil wirklich Spieler auf den Markt kommen werden und auch zu einem Preis auf den Markt kommen werden, wo du vor einem Monat noch nicht gedacht hast, dass du dir solche Spieler überhaupt angucken musst.
Ja, das ist richtig. Trotzdem muss man dann auch erstmal gucken, was kommt denn da auf den Markt. Da werden mit Sicherheit.
Ich würde das tatsächlich. Lass uns das so nur kurz anreißen für die nächste Folge noch mal ein bisschen aufarbeiten. Also halte ich einmal kurz. Das nehmen wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen auseinander. Aber führ noch kurz aus.
Ja, also das, was in der KHL jetzt frei wird, werden sich erstmal größere Töpfe daran bedienen. Da werden mit Sicherheit die Schweizer, die Schweden und die Finnen erstmal ihre Hand aufhalten und zuschlagen. Und dann müssen wir mal gucken, was bleibt aus der KHL vielleicht übrig? Alternativ, was fällt dann in den drei zuvor genannten Ligen runter? Genau.
Und dann kommt halt der Punkt noch dazu, ne? Das Ganze wird natürlich preislich deutlich anders, weil auch in der KHL, die ja aktuell andere Probleme haben, lassen wir es uns mal kurz so umschreiben, da rollt der Rubel natürlich jetzt gerade sehr stark, aber eben nicht mehr der Dollar, und der Rubel, der fällt auf der anderen Seite ins Bodenlose. Das heißt, auch da ist der Gegenwert, den die Spieler jetzt schon bekommen, ist natürlich bei weitem nicht mehr so hoch als das, für was sie unterschrieben haben irgendwann. Und auch da wird dann eben der Punkt kommen, geht man dann eben für weniger Geld woanders hin. Ne? Vielleicht ist der ein oder andere auch sogar bereit zu sagen, ja, für ganz sicheres Geld, hey, Deutschland ist ein super Standort, da weiß man eigentlich, dass die Kohle kommt. Da gab es Ewigkeiten keine finanziellen Probleme mehr in der Liga, /Corona mal außen vor. Kann natürlich auch den einen oder anderen ranziehen, oder aber eben, und da bin ich dann auch bei dir dabei, das, was dann in den anderen großen Ligen ein bisschen hinten überfällt, das könnte auch für die DEL interessant sein, und das sind meistens auch Spieler, die dich sportlich im Zweifelsfall trotzdem noch weiterbringen.
Ja, definitiv. Nur um da noch kurz einzuhaken, abschließend, muss man nur bedenken, ein Borna Rendulic in Mannheim ist ja vor der letzten Saison nach Schweden gegangen. Und das Argument war ja, was er gebracht hat, war ja, die Unsicherheit in Deutschland und laufende Gehaltszahlung, und da verdiene ich wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht so viel, wie ich halt anderswo verdienen kann. Deswegen muss man mal gucken, wie stark sich der Markt dann halt auch ändert, und deswegen halt auch der Ansatz, dass halt die anderen drei Ligen da erste Anlaufstellen sein werden, und da müssen wir mal gucken, was dann für Deutschland, für die DEL und dann auch für die Haie interessant ist und wer die Spieler denn am Ende dann überhaupt holen kann.
Darauf, wie gesagt, gucken wir vielleicht in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen weiter, vor allen Dingen dann natürlich auch in Richtung Saisonende, wenn es dann an die Kaderplanung oder fürs nächste Jahr geht, wenn man vielleicht weiß, wie der Contract Day bei den Haien am Ende abgelaufen ist. Da ist natürlich auch vieles momentan noch so mit ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Jetzt aktuell muss man natürlich auf zwei Sachen gucken. Und zwar zuerst natürlich die Haie spielen am kommenden Freitag zu Hause gegen Straubing um 19.30 Uhr. Und dann am Sonntag gegen, beziehungsweise bei den Grizzlies Wolfsburg. Das sind lustigerweise die haben am letzten Spieltag, glaube ich, sogar noch gegeneinander gespielt, die beiden Teams. Also die erwarten jetzt dann die Haie. Straubing seitdem, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Die hatten jetzt am Wochenende wieder spielfrei, beziehungsweise einen Corona-bedingten Spielausfall. Heute eben auch. Und sind dann erst am Freitag wieder auf dem Eis. Und dann, wie gesagt, Sonntag in Wolfsburg beim aktuell Tabellendritten. Viel wichtiger Eigentlich ist aber das, was am Wochenende in Köln stattfindet, und zwar am Samstag und eventuell am Sonntag. Denn die Junghaie, die sind los. Da gibt es in der U20 laufen die Playoffs und das Playoff-Halbfinale gegen die Jungadler Mannheim. Da war am letzten Wochenende das erste Spiel. Das haben die Junghaie 3:0 in Mannheim gewonnen. Und am Samstag, das sind Best-of-Three-Serien, kann es dann eben schon zum Finaleinzug kommen. Das Spiel ist am Samstag um 17 Uhr in der Köln Arena 2 und die Tickets, die gibt es für 10 Euro, aber eben nur im Hiya Store in Deutz. Wichtige Info noch für die e.V.-Mitglieder, deren Mitgliedsausweise sind in den Playoffs nicht gültig, also auch die müssen den Eintritt an der Stelle zahlen. Und ja, wenn alles glatt läuft, Markus, dann kann man uns da am Samstag auch sehen, ne?
Ja, das werden wir mal schauen, dass wir das in die Wege leiten können und dann ergänzend dazu, dass wir dann auch am Sonntag uns auf die Reise machen nach Wolfsburg.
Ja, genau, wenn das eine klappt, klappt das andere auch. Das sind so die Punkte und wie gesagt, Freitag in der Arena gegen Straubing bin auf jeden Fall ich natürlich auch wieder anzutreffen.
Ich muss noch gucken, ob ich auch da bin.
Hast du noch einen Punkt am Ende, Markus?
Habe ich noch einen Punkt. Ich hätte noch ganz viele Punkte, aber ich glaube, für heute machen wir es ganz zu und ich spare mir noch so ein paar Punkte fürs nächste Mal auf, weil das wird heute zu lang werden sonst.
Alles klar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns auf Social Media, auf den Kanälen, die ihr kennt, Instagram, Twitter, Facebook oder schreibt uns eben eine Mail an schackbeitpod@googlemail.com. Und für heute sind wir dann raus, Markus, ne?
Ah, so sieht's aus.
Dann macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.